Autsch, der Schmerztalk von Best basiseffektiver Schmerztherapie.
4, 3, 2, 1 und Action!
Hallo, hier ist wieder Autsch, der Schmerztalk. Heute mit Stefan Meyer.
Hi.
Der Muskelphysio. Mit Jonas Weber.
Hallo.
Der Schmerzphysio. Und mit meiner Wenigkeit, Christoph Schwertfellner, der Heavy-Metal-Physio. Die Begrüßung war jetzt schon mal ziemlich holprig, aber das macht gar nichts. Dann kann der Rest nur besser werden. Heute geht es ums Thema Verspannungen. Grundlegend, wir haben es so angekündigt, Verspannungen mehr als nur erhöhter Muskeltonus. Ich denke, das ist ein Thema, das einige von euch vielleicht auch direkt betrifft. Aber vor allem auch ein Thema, das für die Therapie sehr wichtig ist, auch für Sportler, natürlich für unsere Schreibtischtäter ein sehr brisantes Thema. Ich glaube, da können wir so einiges finden. Bevor wir da aber voll einsteigen, möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, wie denn die letzten 2 Wochen so verlaufen sind. Ich fange heute hier ganz frech mal an. Ich muss mich kurz entschuldigen bei allen, die letztes Mal zugeguckt haben. Plötzlich war ich nicht mehr da. Das lag an meiner Internetverbindung. Und daran lag es auch, dass die Folge als Podcast erst später als gewohnt hochgeladen wurde. Das wird dieses Mal wieder schneller gehen. Normalerweise ist es innerhalb von einem, spätestens 2 Tagen auch auf YouTube. War letztes Mal einfach aus technischen Gründen nicht möglich. Also da hat mich leider mein Netzanbieter ein bisschen im Stich gelassen. Und damit auch euch. Tut mir leid, aber wir arbeiten dran, beziehungsweise haben wir schon. Das Ganze ist jetzt online und es läuft wieder. Ich habe auch jetzt ganz normal wieder mein WLAN, das Gewohnte. Das heißt, dieses Mal klappt das Ganze auch wieder. Das war auch ein guter Teil von dem, was bei mir die letzten 2 Wochen los war. Technische Schwierigkeiten in allen Bereichen. Die meisten Programme, die ich so nutze, sind Cloud-basiert. Das heißt, da war einiges dann neu zu ordnen, neu zu schreiben. Das hat ein bisschen genervt. Aber dafür habe ich mir einen Grill gekauft.
Auch Gott sei Dank, Wutgrill.
Auch was Positives passiert, so konnte ich auch die erzwungene Offline-Zeit ein bisschen nutzen. Jonas, wie ist es dir ergangen?
Meine letzten 2 Wochen waren sehr turbulent. Aber so, das ist ja nicht unbedingt verkehrt. Ich war tatsächlich mal im Kurzurlaub und hatte da eine schöne, richtig schöne Zeit, auch wenn das Wetter nur zum Teil schön gewesen ist und wir eigentlich gerne den Sonnenaufgang genossen hätten auf der Bergspitze. Das hat aber nicht so ganz hingehauen. Bei Gewitterwarnungen ist das vielleicht nicht die beste Idee, auf den Berg zu gehen. Und wer weiß, no risk, no fun, ne?
Es bleibt unwahrscheinlich.
Ja.
So ist es.
Ich bin also doch ein Schisser. Na gut, hätten wir das auch geklärt. Ja, und ansonsten hatte ich tatsächlich auch mal ein paar spannende Patienten wieder. Und einige, die vielleicht auch zu unserem heutigen Thema passen. Unter anderem gerade, ich glaube, eine der letzten Patienten von heute bei mir, die war eine ältere Dame mit Nackenschmerzen und naja, ihr kennt es vielleicht, ganz klassisch gesagt, ja, da oben, da ist so ein ganz harter Punkt und es tut so weh. Und ganz früher in der Ausbildung habe ich immer gelernt, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wenn ein Muskel zu viel Spannung hat, dann muss man den zuerst detonisieren und dann kann man einen Trainingsreiz darauf setzen. Ja, jetzt, da werden wir sicherlich auch in den folgenden Minuten auch nochmal zu sprechen drauf kommen, habe ich das andersrum gemacht und habe, oh mein Gott, tatsächlich diesen Nackenbereich richtig, richtig auftrainieren lassen bei ihr. Und nur Wunder, wo es dann zum Schluss hinging und sie die Kopfbewegung, die den Schmerz damals provoziert hatte, wieder gemacht hat, hat sie gesagt, oh, das ist ja weg. Das ist ja genial. Schon mal ein interessanter Punkt, ne? Wenn wir auf einen Muskel drauf trainieren und so ein Verspannungsgefühl sogar verschwinden kann dadurch.
Das hat mir in der Ausbildung keiner gesagt.
Ja?
Mir wurde zumindest in meiner Erinnerung sogar eher davon abgeraten, einen verspannten Muskel zu trainieren.
Ja, genau, genau, ja, richtig. Bei mir auch, ja.
Ja. Weil der Muskel, der schon verspannt ist, wenn der noch kontrahiert, dann der implodiert dann.
Ich weiß nicht. Ja, genau.
Ja, also für mich war das ziemlich logisch. Also ich habe auch lange so behandelt, dass einfach diese zwei Richtungen möglich sind. Hoher Tonus, niedriger Tonus. Ja. Wenn der Tonus niedrig ist, also der Muskel zu schwach ist, dann musst du den stärken. Und wenn der Tonus zu hoch ist, dann musst du den senken. Das ist die Aufgabe des Physiotherapeuten und da können wir mit ganz tollen Methoden auch was bewirken. Und ich hatte da auch viele Erfolge damit. Also kurzfristig in jedem Fall. Das ist gut aufgegangen, erstmal. Also nicht immer, aber schon ganz gut.
Geht schon ab und zu.
Ich würde sogar behaupten, nicht nur ab und zu. Also die Leute, bei denen ich das Gefühl hatte, sie haben zu wenig Muskeln oder zu wenig Tonus, denen ging es durch Training irgendwann besser. Und die Leute, die das Gefühl hatten, sie haben zu viel Tonus, denen ging es durchs Massieren und was weiß ich was auch besser. Also das hat sich immer wieder selbst bestätigt, das System. Und das erwarten ja auch viele Patienten von uns, dass wir genau so arbeiten. Also
wir sollen ja machen, dass es denen wieder besser geht.
Genau.
Ist doch unser Auftrag.
Wir sind die Muskelmechaniker.
Genau.
Da wird es aber dann eben auch schwierig. Also was mir immer mal wieder aufgefallen ist, so speziell in der Ausbildung, war dann eher mein Gedanke, naja, ich kann das halt noch nicht gut genug. Aber das typische Mittel ist ja immer die Palpation. Also das heißt, es wird halt gefühlt mit den Fingern, ist der Muskel jetzt zu angespannt oder zu weich. Und dann kommen die Leute auch immer, ja, spüren Sie das? Das ist genau der Punkt. Und man hat halt gerade als junger Therapeut dann auch immer gleich gesagt, ja, genau da ist es. Ich spüre das auch. Also ich für meinen Teil muss sagen, das war nicht immer ganz ehrlich. Es gab Patienten, da war das tatsächlich total fest. Das mit Sicherheit, aber nicht immer. Also da gab es auch welche, da hatte ich das Gefühl, naja, tut ihm jetzt weh, das merke ich auch, aber so richtig fest.
Das ist ja auch wirklich eine häufige Frage von den Patienten, habe ich so das Gefühl. Ne? Boah, spüren sie ja auch, wie fest das ist. Und ganz schön verspannt mein Muskel, oder? Ich glaube, das ist nicht selten. Ich weiß nicht, wie
das ist. Das fühlen sie auch, ne? Das fühlen sie auch.
Wie antwortet ihr denn auf solche Fragen? Stefan, wie antwortest du darauf?
Welche konkret?
Du bist am Muskel, du palpierst gerade und der Patient sagt, da ist genau der Punkt, das spüren Sie auch, oder?
Wie ich dann reagiere?
Gerade wenn du das nicht spürst. Oder spürst du das immer?
Also ich kann super palpieren, ich weiß nicht, wie das bei euch beiden ist. Immer gelobt, das war alles immer korrekt. Nein, wenn ein Patient zu mir sagt, oh, da ist es, ja, da, ganz genau, das spüren Sie, oder? Das Einzige, was ich sage, oh, das ist sehr sensibel, oder? die Stelle ist sehr sensibel. Ja, genau, sehr, oh, da, spüren Sie das? Was spüren Sie denn da? Naja, also durch die Haut gibt es ja verschiedene Strukturen, die da so sind. Und irgendein Mischmasch der Gewebe, die spüre ich da bestimmt auch. Aber es ist nicht anders als bei anderen Patienten. Oder nicht nur bei anderen Patienten, sondern bei anderen Menschen. Schließlich haben wir alle mehr oder weniger irgendwo die gleiche Anatomie. Manche mit mehr Isolierung, manche ohne. Aber grundsätzlich ist es das Gleiche. Und natürlich gibt es da Abweichungen in rechts und links. Ja, aber links ist ja viel höher oder rechts ist ja viel höher. Dann sage ich, naja, kleine Abweichungen können schon vorkommen. Ich meine, putzen Sie dann immer abwechselnd mit rechts und links Ihre Zähne oder schließen Sie Türen mit rechts und links immer wieder abwechselnd auf? Nee, stimmt. Ich meine, das muss jetzt nicht stimmen, dass da Zähneputzen zu einer Formveränderung führt, aber ich denke mal, das ist für Patienten dann schnell ein Beispiel, wo man sie abholen kann. Und es ist ja wirklich so, wenn ich den ganzen Tag mit links irgendwas trage, dann wird die Seite auch dementsprechend vielleicht stärker ausgeprägt sein als die andere. Ja, macht ja auch nur muskelphysiologisch Sinn, dass die Seite sich so adaptiert, dass da mehr Belastung draufgehen kann.
Auf jeden Fall.
Heißt es dann auch erhöhter Tonus?
Nicht unbedingt. Also ich kann es ja so in der Form nicht testen, aber würde es für mich nicht bedeuten. Und selbst wenn, welche Rolle spielt das für mich? Weil ich bin nicht derjenige, der den Tonus da beeinflussen kann. Das ist derjenige, dem, oder das ist der, der, dem der Muskel da gehört. Mhm. So, also muss irgendetwas getan werden, damit sein unangenehmes Gefühl in dem Bereich unter Kontrolle gerät, sage ich mal, oder sich verändert. Veränderung ist ja auch schon erstmal nicht schlecht. Oder dass eine Bewegung einfach wieder geschmeidiger funktioniert. Also beim Thema Nackenschmerz haben wir ja häufig auch mit Bewegungseinschränkungen zu tun. Und diese Bewegungseinschränkung ist unter anderem ja durch die Schutzspannung oder die, ich mag es gar nicht Schutzspannung nennen, ich mag es ein, ja, was ist es überhaupt? Das ist ja nicht nur eine Schutzspannung, es ist ja ein Vermeidungsverhalten in die Endgradigkeit. Oder was ist das gerade? Ich finde den Punkt gerade echt interessant. Wir haben doch nicht nur eine Schutzspannung im Bereich Nein. Hals, wenn wir eine Rotationseinschränkung haben. Es ist doch eine Vermeidung, eine endgradige.
Vielleicht ist das eher ein Schutzgefühl?
Ein Schutzgefühl. Weil mit Gewalt könnten sie ja rumkommen.
Möglicherweise. Ich glaube ja auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man unbedingt differenzieren sollte. Und das mache ich auch sehr gerne in der Therapie, dass man differenziert zwischen, ja, Muskel ist tatsächlich fest und das ist bloß ein Gefühl, dass der Muskel fest ist. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen, die man auch so dem Patienten unbedingt ein bisschen verdeutlichen kann, glaube ich.
Da ist wieder kommunikatives Geschick nötig.
Ihr habt da jetzt zwei unterschiedliche Herangehensweisen genannt. Also Stefan vor allem in die Richtung, dass du unterschiedlichen Tonus gar nicht als das eigentliche Problem siehst oder auch Seitenunterschiede gar nicht als das Problem, sondern dass du eher sowieso gleich in eine aktive Richtung gehst und auch weniger von, aha, hier ist ein Knoten, sondern eher von, ja, da ist es sensibler. Und Jonas geht in die Richtung, dass es ein Verspannungsgefühl ist, also dass es gar nicht zwangsläufig echt erhöhter Tonus sein muss, sondern ein Gefühl von Spannung. Ich glaube, ich weiß auch, worauf du da anspielst, Jonas. Es war das Paper, nach dem du heute schon gefragt hast, Stefan, wo es ja genau darum ging, objektiven und subjektiven Tonus oder subjektive Spannung mal zu unterscheiden. Möchte einer von euch das kurz erläutern oder soll ich das machen?
Du bist gerade schon dabei.
Ich bin gerade schon dabei. Gut. Was wurde gemacht? Wir können euch die Studie auch gerne verlinken. Also es wurden verspannte Personen und nicht verspannte Personen untersucht. Und zwar mit einem Drucksensor. Das heißt, auf die Nackenmuskulatur wurde ein Sensor draufgedrückt, der messen konnte, wie stark der Gegendruck ist oder quasi wie stark die Spannung im Gewebe ist. Man würde ja erwarten, dass hier bei den verspannten Personen eine hohe Gegenspannung rauskommt und bei den nicht verspannten Personen eine niedrige. Das Verblüffende an den Ergebnissen war aber, dass man die beiden Gruppen nicht voneinander unterscheiden konnte. Also es gab, wenn ich mich richtig erinnere, zwar einen großen Fehlerbalken, das heißt, in beiden Gruppen waren schon deutliche Unterschiede innerhalb der Gruppe sichtbar, aber man konnte die beiden Gruppen nicht voneinander unterscheiden. Das heißt, es gab überall Personen mit mehr Spannung und welche mit weniger Spannung. Das, wo der bedeutendste Unterschied war, war beim Spannungsgefühl. Das heißt, die verspannten Personen fühlten sich deutlich verspannter, obwohl sie, wenn man die objektive Spannung misst, gar nicht von der anderen Gruppe zu unterscheiden waren.
Schon faszinierend.
Geniale Sache. Die nutze ich auch sehr gern am Patienten. Auf den ersten Blick ist es ja erstmal eher schwierig zu verstehen. Also ich meine, das ist ja, spricht ja dem entgegen, was man so täglich erlebt als verspannte Person. Man ist ja nicht beim Physio, weil man sich so locker fühlt, sondern typischerweise schon, weil man ein Problem hat. Und da lässt sich das, finde ich, sehr gut aufgreifen. Schwierig wird es dann, wenn man das nicht einordnen kann als Patient. Also wenn ich, oder das ist meine Befürchtung, wenn ich das alleine dem Patienten so hinwerf, könnte es sein, dass ich den Eindruck hinterlasse, dass ich ihm einfach nicht glaube, dass er jetzt doch verspannt ist.
Ganz genau, denn er fühlt es ja. Es ist doch da.
Ja.
Ja, taste doch mal, da ist es doch. Ich hab's doch hier.
Ah, das könnte die große Gefahr sein. Ja. Da ist sicher Geschick gefragt in der Art und Weise der Kommunikation in dem Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe da so eine Taktik entwickelt.
Erzähl uns von deiner Taktik.
Wie ich das rüberbringen kann. Das Ergebnis sagt nämlich nicht, dass Verspannungen nicht real sind, sondern es sagt, dass man die beiden Gruppen nicht unterscheiden kann. Das heißt, es kann durchaus sein, dass in der asymptomatischen Gruppe Leute sind, die verspannt sind, die erhöhten Muskeltonus haben. Aber es gibt ja auch gesunde Leute, die Bandscheibenvorfälle haben. Also asymptomatische Menschen, die Bandscheibenvorfälle haben. Es gibt Personen, die Hüftarthrose haben und nichts davon merken. Also wieso sollen die nicht auch einen erhöhten Muskeltonus haben können, ohne was davon zu merken?
Wäre nur logisch.
Genau. Die Frage ist jetzt, warum haben die einen Personen ein Problem damit und die anderen nicht? Mhm. Ich meine, man kann hier die ganze Batterie an Schmerzphysiologie fahren. Was ich gern mache, ist das Beispiel aus einem unserer Kurse zu nehmen. Das hatte mal ein Teilnehmer dabei. Ich glaube, ich habe das auch beim Live-Talk schon mal verwendet, wo es darum ging, den gestreckten Arm zu halten. Habe ich das schon mal gebracht, das Beispiel?
Sag nochmal, Götz.
Ach, ist noch besser.
Wir hören dir gerne zu.
Das freut mich. Man nimmt sich irgendein Gefäß. Ich nehme jetzt hier mal diesen Becher. Ideal ist eine Flasche. Also in der Praxis nutze ich gerne unser Ultraschallgel, weil es ist schön schwer. Und das habe ich auch bei der Anamnese direkt neben mir schon stehen. Man lässt den Patienten quasi ein Gewicht, zur Not geht auch der Arm an sich, seitlich am langen Arm lässt man ihn das halten. Nach kurzer Zeit wird er merken, ui, es wird schwer. Dann kann man dann einhaken, ja, wird jetzt das Gewicht tatsächlich schwerer? Hm. Ganz sicher nicht. Die Muskelspannung, die er jetzt braucht oder die ich auch jetzt brauche, um den Arm zu halten, die ist immer gleich. Wenn ich die Spannung erhöhe, passiert das. Wenn ich sie senke, passiert das. Mhm. Was aber ist, es fühlt sich immer schwerer an. Es wird immer unangenehmer. Das heißt, ich kann innerhalb von ganz kurzer Zeit schon die Sensibilität für Muskelspannung erhöhen. Und das ist genau der Unterschied, den man bei den Leuten sehr häufig sieht. Die Abwechslung fehlt. Wie Stefan schon sagte, die Bewegung, in die Richtung muss es gehen. Personen, die sehr lange mit niedriger Spannung in der gleichen Position hocken, die kriegen nämlich auch oft Schmerzen. Jeder kennt es, lange Busfahrt oder einen langen Flug, da braucht man nicht viel Spannung. Da hat man auch grundsätzlich nicht viel Spannung, meinetwegen in den Knien. Trotzdem ist es ein verdammt gutes Gefühl, wenn man danach die Beine wieder strecken kann.
Ja.
Also das Entscheidende ist am Ende gar nicht die hohe Spannung, sondern der fehlende Wechsel. Unsere Muskeln brauchen diesen Wechsel, weil sie eben nicht nur auf mechanische und thermische Reize reagieren, sondern auch auf chemische. Im Muskel wird nämlich irgendwann immer mehr Sauerstoff verbraucht. Wenn da der Nachschub, das Pumpen nicht gut funktioniert, dann kann es sein, dass auch Nozizeptoren anspringen, die einen chemischen Reiz weiterleiten. Da haben wir die zentrale Sensibilisierung dann noch gar nicht mit dabei. Aber relativ einfach gesagt heißt es, allein schon dadurch, dass wir keine Abwechslung reinbringen, machen wir die Stelle immer sensibler. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag mich nicht bewege, in der gleichen Position verbringe, vielleicht auch noch in der Position, von der ich denke, dass sie schlecht ist, also die Schreibtischhaltung,
ja,
dann kann es natürlich dazu führen, dass ich abends immer merke, okay, wenn ich in der Position gesessen bin, dann habe ich Schmerzen.
Alle Sensibilisierung dann noch gar nicht mit dabei.
Ich höre mich gerade selber. Ja.
Ich höre mich aus. Ich krieg's nicht aus.
Ich krieg's nicht aus. Was tust du da?
Ich wollte mal in die Kommentare schauen. Ich krieg's nicht aus.
Du hast doch wohl eine lauter leiser Taste am Handy.
Ich wollte gerade auf Pause drücken, aber der Pause-Button war noch ausgegraut. Ich konnte ihn nicht benutzen.
Hervorragend. Flix. Schöne Einlage. Danke, Stefan.
Chris, das war ein Beispiel.
Das war übrigens
dieses Beispiel.
Es war übrigens geplant, dass wir genau das zu dem Zeitpunkt jetzt hier einspielen, diesen kleinen Gag. Ich hoffe, ihr fandet das auch alle ganz witzig.
Ja, ich habe extra auf die Uhr geguckt. Ja, also 21.25 Uhr habe ich angefangen.
Ja. Ja. Ich fasse nochmal kurz das zusammen.
Sehr gut.
Weil es war jetzt sehr viel und ich habe hier kurz den Faden verloren. Kurz gesagt, Arm ist gestreckt, die Spannung an sich ist immer gleich. Das Problem ist nicht die Höhe der Spannung, sondern die Dauer und der fehlende Wechsel. Das ist das, was ich dem Patienten rüberbringen möchte, dass der Muskel Abwechslung braucht, dass der Muskel am besten auch eine gute Nährstoffversorgung braucht. Wenn er die nicht hat, kann es sein, dass er irgendwann sensibel wird. Das ist der entscheidende Punkt, nicht wie hoch oder niedrig die Spannung ist.
Das ist ein mega Beispiel, wie ich finde. Das kannte ich so in der Form noch nicht.
Ja, das stimmt.
Aber das macht es mal sehr anschaulich, dass tatsächlich ein Gefühl sich verändert und in dem Moment nichts anderes. Aber das muss es ja auch, weil es ist ja ein Schutz. Ja. Der muss ja angehen, wenn irgendein Regelkreis im Körper gestört wird. Und der Regelkreis ist in dem Moment nicht die Spannung gewesen. Vielleicht hat die Spannung Auswirkungen auf etwas. Ja, Durchblutung, Ischämie oder irgend sowas. Aber ja, war sehr anschaulich. Also das kannte ich so in der Form nicht, wird jetzt in meine Therapie einfließen.
Ich nutze es in der Form sehr gerne, muss ich sagen. Also
ja, das ist cool. Das ist echt gut.
Ich habe auch gefühlt aktuell sehr viele Verspannungspatienten. Wir hatten ja das Thema schon mal, Corona sehen wir mehr Schmerzpatienten. Ich konnte die Quelle leider nicht mehr finden, aber es gab eine Untersuchung dazu, wie lange ein Mensch im Büro durchschnittlich sitzt. Da gab es ein Ergebnis, das sind wohl im Schnitt nur, ich glaube, 6 Minuten. Im Homeoffice sind es 8 Minuten im Schnitt. Das heißt, die Sitzzeiten, die wir zwischendrin nicht aufstehen, sind im Homeoffice länger.
Das ist interessant.
Wie gesagt, ja. Ich kann es jetzt nicht zitieren, aber das habe ich so mitbekommen. Und das finde ich da schon spannend, weil ich habe, ist natürlich anekdotisch, aber ich habe schon das Gefühl, dass es zumindest nicht weniger geworden ist, was ich gerade so an verspannten Schreibtischtätern behandle.
Das wird sich wahrscheinlich mal in einem Gesundheitsreport widerspiegeln, an gestellten Diagnosen.
Möglicherweise werden wir das irgendwann sehen.
Wenn denn die ICD-Codes dementsprechend auch die Diagnose stellen. Was ja auch immer manchmal ein leichter Würfel ist, habe ich das Gefühl.
Vielleicht ist auch das nur erhöhte Sensibilität.
Vielleicht auch das.
Dass ich darauf jetzt mehr achte.
Würdest du es nicht mitkriegen?
Wenn ihr so Patienten habt, sind da auch relativ viele momentan, die unter Verspannungen leiden. Dann waren wahrscheinlich auch viele von denen schon mal früher bei Therapeuten oder zumindest beim Arzt oder bei anderen Heilberuflern, sage ich jetzt einfach mal. Was habt ihr denn da für einen Eindruck, wird da hauptsächlich gemacht, um die Verspannung zu beheben? Stefan.
Also da kann ich eine Patientin von heute zitieren, die hat jetzt die letzte Behandlung durch, sie hat quasi die Verordnung fertig gemacht. Sie war seit einer gefühlten Ewigkeit schon in Behandlung. Mit Ewigkeit meine ich ein halbes Jahr. Ist sie schon mit Nackenschmerzen unterwegs und konnte immer auf ihrer linken Seite nicht schlafen. War schon in diversen Physiotherapien und hatte auch unterschiedliche Techniken bekommen, teils aus der manuellen Therapie, teils Massage, teils irgendwelche Dehnungen für den Bereich oder ich weiß nicht, Faszientechniken irgendwie in dem ganzen Bereich, damit sie wieder auf der linken Seite schlafen kann. Weil sobald sie links liegt, innerhalb von 2 Minuten hat es dann wehgetan. Der behandelnde Orthopäde, bei dem sie war, hat einige Spritzen in dem Bereich gesetzt, also einige Aktionen durchgeführt und hat auch gesagt, ja, danach sind ihre Schmerzen weg. Und sie hat gesagt, das war überhaupt nichts. Da hätte er spritzen können oder durch mein Ohr durchstecken können und spritzen können. Das hätte alles nichts gebracht. Da hat auch nichts gebracht. Sodass sie da eigentlich aufgeschmissen war. Sie wusste nicht mehr, wohin. Die Behandlung sah folgendermaßen aus, dass ich mir das erstmal angehört habe, ihre Geschichte, und dass sie schon Verschiedenes durchprobiert hat. Und ich habe so gesehen, dass sie tatsächlich sehr vorsichtig war beim Umdrehen, hat sich auch sehr unangenehm angefühlt in dem Bereich, besonders die linke Seite. Die ging in dem Bereich erstaunlicherweise genauso weit wie die andere. Ja, also vom Bewegungsausmaß gab es keinen Unterschied. Was aber interessant war, dass sobald die Schulter hochkam, hat es nicht mehr wehgetan. So, habe ich ihr das wiedergespiegelt. Also ich sehe hier eine gesunde Beweglichkeit des Halses, natürlich altersentsprechend, sie war schon etwas älter. Also leichte Einschränkungen in beide Richtungen. Aber jetzt nicht nennenswert, nicht eine deutlich mehr, dass da gar nichts geht.
Ja.
Und mit diesem Hinweis, also wenn sie den Muskel oder den Bereich nach oben zieht, dann ist weg, dann war kein Problem mehr da. Ja. Habe ich einfach nur übergeleitet. Ah, jetzt haben sie den Muskel aus der Situation rausgezogen. Scheint so, als wenn hier irgendwo ein ich habe das Wort Schutzspannung benutzt, als wenn ja eine Schutzspannung ist. Und ich würde ganz gerne mal sehen, oder dann habe ich irgendwie noch eine Überleitung gemacht. Es scheint so, als wenn Sie Ihre Muskeln irgendwie, warum auch immer, in der Situation anspannen, festhalten oder es sensibel ist in dem Bereich, wenn Sie darüber wollen. Also etwas, was nicht zusammenpasst. Mhm. Damit jetzt in der nächsten Untersuchung nicht mehr der Schutz im Weg ist, würde ich Sie bitten, einmal folgende Übung zu machen. Ich habe hier Kurzhantel gegeben, hier 10-mal gestreckt hoch, 10-mal Seite hoch, 10-mal da hoch und ich glaube, diese hier war noch mit drin, also die vierte Übung. Ja. Und hinterher war erstmal dieses Gefühl weg und sie konnte erstaunlicherweise auch, sie konnte da oben so, also wirklich nur ein kleines Stück, da hat sie auch ungefähr 30 Grad mehr Bewegungsausmaß dazu bekommen.
Faszinierend.
Und das innerhalb von diesen 6 Minuten der Übung, die sie da gemacht hat. Das Spannende aber war, dass sie in der nächsten Einheit schon gesagt hat, also ich meine, es sind mehrere Faktoren gewesen. Sie hat gesagt, dass das weggeblieben ist. Sie hat angefangen, das tagtäglich zu machen. Und jetzt im letzten Gespräch hat sie gesagt, manchmal, wenn sie Lust hat, macht sie das sogar 2-mal am Tag.
Sauber.
Das Erstaunliche ist wirklich, dass sie gesagt hat, sie kann wieder auf der linken Seite schlafen.
Ja.
Es tut einfach nicht mehr weh, es geht und die ist so glücklich und dankbar und zu viel. Aber gut, die Intervention war jetzt nicht nur das Training, es war wahrscheinlich noch eine Untersuchung mit einer positiven Botschaft. Vielleicht war auch eine Sympathie da drin, dass wir uns verstanden haben. Ich sehe ja auch hinter den Augen recht interessant aus. Ist ja ein sympathisches Augenpaar. 6 Mundschutz, mehr ist ja nicht zu sehen.
Ja.
Also viele Faktoren haben dazu geführt, dass sie es geschafft hat, sich die linke Seite wieder zu erlauben und ihren Schutz bei der linken Seite auszuschalten.
Ja. Und interessant, ja. Und das ohne passive Techniken angewandt zu haben, die jetzt aus der Ausbildung wie bei Massage, Trägerpunkte oder Ähnlichem durchaus bekannt sind. Also ich hatte heute auch meine tatsächlich vorletzte Patientin, hat auch über Nackenschmerzen geklagt, also Nackenschmerzen sind offensichtlich bei Verspannungen so ganz, ganz hoch im Kurs, wenn man das so sagen kann. Und die hat immer davon berichtet, ja, sie hat das immer wieder und ja, dann war sie mal bei den Therapeuten und die drücken dann immer auf die Triggerpunkte, die kennt sie schon alle. Und ja, dann ist sie wieder ein bisschen gut und dann kommt es wieder.
Und du hast gemacht?
Ich habe untersucht. Nein, natürlich nicht.
Was hast du festgestellt?
Einen harten Triggerpunkt.
Den?
Der Triggerpunkt. Nee, was ich festgestellt habe, war erstmal, dass die Halswirbelsäulenbeweglichkeit einwandfrei war und sie sich sehr gut bewegen hat können. Ich habe auch festgestellt, dass sie seit 2 Monaten eine neue Arbeitsstelle hat, weil ihr wegen Corona gekündigt worden ist und sie dann die neue Arbeitsstelle anfangen hat müssen, wegen halt, naja, einen Job zu haben. Und da muss sie jetzt, weil sie relativ groß ist, den ganzen Tag sich bücken und Dokumente dann schreiben auf einem recht niedrigen Tisch und dort Sachen machen, die ihr auch nicht so viel Spaß machen. Und sie zusätzlich recht viel Probleme mit ihrer Chefin hat. So, dass sie jetzt sich einen neuen Job sucht.
Kommt alles zusammen.
Könnte möglicherweise ein paar beitragende Faktoren sein. Die sind quasi, liegen ja schon fast auf der Hand. Weil das, ich sage jetzt einfach mal als Überbegriff Stress, dass Stress über unser Nervensystem solche Empfindungen hervorrufen oder verstärken kann, das ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Schafft Stress ja auch durch bestimmte Hormone in unserem Körper, wie Cortisol zum Beispiel. Das wird auch der eine oder andere schon mal gehört haben. Wodurch eben die synaptische Übertragung entweder verstärkt oder auch schneller vonstatten gehen kann dann letztendlich.
Interessant. Ist gerade in dem Bereich ja auch jetzt wieder wichtig. Also mein Beispiel, was ich vorher gebracht habe, war ja sehr auf die Peripherie beschränkt.
Ja.
Auch da, also Verspannungen sind durchaus biopsychosozial. Also es kann ja einen Grund geben, wieso dieser Mensch sich schützt oder wieso er keine Abwechslung mehr reinkriegt. Wieso er irgendwo eine Spannung aufbaut oder keine Aktivität reinbekommt. Auch das kann ja das Problem verstärken. Also mir fällt da ein Patient ein, den ich vorgestern das letzte Mal hatte. Ich finde es immer ganz gut, auch mal über Fehlschläge zu sprechen. Mhm. Wobei Fehlschlag ist jetzt in dem Fall vielleicht der falsche Begriff. Aber ich konnte ihm nicht helfen. Das heißt, ein junger Kerl, ein Handballer, relativ fit. Es war der Verdacht, dass er sich die Schulter ausgekugelt hat. Es gab auch immer wieder so ein Knacken an der Schulter. Gängige Tests alle negativ, also Apprehension-Test speziell mache ich da gerne, weil ich schnell einen Überblick habe. Jedenfalls, es gab kein Trauma, wo irgendwie die Schulter danach nutzlos war oder ähnliches, sondern es gibt eher halt immer so ein Knacken in der Schulter. Also es war irgendwie schwer auszumachen. Und es wurde relativ schnell klar, egal in welche Richtung wir arbeiten, egal in welche Richtung aktiv wir gehen, auch in sehr entspannte, also selbst ein Pendeln hat er nicht vertragen. Er ist jedes Mal, hat er 2 Tage richtig massiven Flare-up. Ich wusste irgendwann nicht mehr so richtig weiter. In der letzten Einheit hat er mir dann erzählt, dass er vor 2 Jahren seinen Vater verloren hat. Ich meine, ich glaube, er ist noch nicht mal 18. Das hat ihn natürlich schwer getroffen. Das war auch wohl nicht ganz einfach, wie das Ganze so passiert ist. Er war dann auch psychologische Behandlung. Ich fand es klasse, dass er sich mir auch dann anvertraut hat. Für mich war halt da, das war wieder so der Spiegel, dass man sieht, obwohl ich da auch in den ersten Behandlungen schon ein bisschen nachgefragt habe, so in der Richtung, da kam halt erstmal gar nichts und er konnte sich auch nichts vorstellen. Und dann am Ende hat es aber doch auch zeitlich gut gepasst. Also in seinem Fall ging es jetzt nicht um Tonus an sich, aber bei ihm hat diese hohe psychische Belastung dazu geführt, dass er ewig kein Handball gespielt hat. Ja. Beim Wiedereinstieg kam das Problem. Und auch im Zusammenhang mit Verspannungen kann ja das eine Rolle spielen. Also das heißt, wenn ein anderer Faktor aus dem Umfeld oder ein psychologischer Faktor, wie auch immer, unser Leben für eine Zeit lang aus der Bahn wirft, dann kann es auch dann passieren, dass plötzlich der Körper auf eine Belastung reagiert, die er eigentlich vorher immer gut vertragen hat.
Auf jeden Fall.
Einfach dekonditioniert, unter anderem.
Ja. Obendrauf halt noch hoher psychosozialer Stress. Ich möchte ganz kurz in dem Kontext auch mal noch in die Kommentare einen Blick werfen,
oh ja,
ohne den Ton anzuschalten.
Mach das mal.
Da waren nämlich ein paar schöne dabei, was ich vorher so im Augenwinkel gesehen habe. Einmal von André Hupfer. Er hat geschrieben, man muss unter anderem auch unterscheiden, ist der Patient ruhig und liegt, hat aber dennoch eine aktive, unterbewusste, muskuläre Kontraktion, hervorgerufen durch verschiedene Faktoren, oder liegt er ruhig da und ist wirklich entspannt und fühlt sich aber fest, also unter Spannung. Also hier ist auch ganz klar die Wahrnehmung im Vordergrund. Es kann ja beides der Fall sein. Also es kann sein, dass jemand gar nicht das Gefühl hat, er ist jetzt angespannt, aber ist halt voll. Also da denke ich dann auch an eine Herangehensweise, wie es bei der CFT der Fall ist, dass man den Leuten auch bewusst macht, dass sie die Fähigkeit haben, sich bewusst zu entspannen. Also dass das auch geht, aber dass man das eventuell auch üben muss. Dass der Muskel auch mal eine Abwechslung bekommt zum ständigen Dauertonus. Andersrum gibt es natürlich auch den Fall, die total entspannt da auf einen wirken, aber ständig davon reden, wie fest es ist. Auch da kann es, glaube ich, ganz gut sein, das den Leuten auch mal klar zu machen, dass hier ein Widerspruch ist. So, ich glaube, da kam noch was zu Stefans Lautstärke vorher.
Zu meiner Lautstärke.
Ja, was dein Handy angeht, da ging es ja vorher richtig ab.
Ja.
Er hat hier noch ergänzt, ich lasse sie gerne auf den Rücken liegen und dann passiv den Kopf bewegen. Das zeigt oftmals ein komplettes Bewegungsausmaß ohne Schmerz. Das ist eine total coole Herangehensweise, wenn man die Position verändert und plötzlich geht eine Bewegung, die vorher nicht ging, einwandfrei.
Perfekt, ja.
Das ist Jonas Lieblingsmethode, die Verhaltensexperimente.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Hast du da für die HWS Bewegungen, Positionswechsel, die du gerne nutzt?
Für die HWS hätte ich ein ganzes Buch wahrscheinlich. Zufällig. Was ich sehr gerne nutze, also das in Rückenlage mit dem Kopf hin und her drehen, benutze ich auf jeden Fall sehr gerne. Spannend ist auch dann, wenn man zum Beispiel die Hand mitnimmt und die Hand mitverfolgen lässt. Solche Bewegungssachen, also mit den Augen die Hand, der Hand nachschauen, wo der Fokus dann einfach mal nicht auf der Halswirbelsäule liegt, sondern auf der Hand in dem Fall. Kann natürlich auch noch einen Ball oder sonst irgendein Gerät oder irgendwas in die Hand mitgeben. Sehr, sehr spannend finde ich auch das, was Stefan, glaube ich, vorher sogar schon gesagt hat, so Muskeln anspannen, also Nacken hochziehen und dann Kopf einfach mal bewegen lassen. Was auch interessant ist und manchmal schon einen Unterschied macht. Und ganz, ganz häufig in letzter Zeit aus Mangel an irgendwelchen Hilfsmaterialien, bei uns in der Praxis leider Gottes, auch ein bisschen Corona-bedingt, lasse ich die Patienten ein Handtuch nehmen, um ihren Nacken legen, dann das Handtuch fest in der Hand halten, sodass ein bisschen Spannung da ist und der Nacken gegen das Handtuch ein bisschen nach hinten drückt und dann aus der Position verschiedenste Kopfbewegungen machen. Also entweder einfach bloß mal vor und zurück, oder dann eben nach hinten drücken und nach oben schauen oder hinten drücken und rechts und links bewegen lassen und sowas in der Art. Warum das manchmal so effektiv ist, sei mal dahingestellt. Meine Theorie, das gibt ein bisschen an Schutz und an Sicherheit und Sicherheitsgefühl, weil was um den Nacken da ist. Und die Leute trauen sich zum Teil viel, viel, viel mehr zu. Also ich hatte da gerade vorletzte Woche, ich weiß es nicht genau mehr, einen recht jungen Patienten nach Autounfall, wo er auf der Autobahn, der war so ein Straßenhüter, Straßenwärter da, von Autobahnstraßenwärter, Straßenmeister, und ist mit seinem Wagen dort gestanden und hat gerade abgesperrt. Also der hat gestanden. Dann ist er eben volle Kanne mit 90 Sachen, ein vollbeladener 40-Tonner in den Wagen rein. Und da hat es natürlich seinen Kopf ein bisschen hin und her gebeutelt. Und er hat dann riesige Angst gehabt, dass seine Bandscheibe was passiert, weil die war dann beschädigt. Laut MRT. Dass der Bandscheibe was passiert, wenn er nach oben schaut. Ja, und ohne das Handtuch ging das vielleicht 5 Grad. Und das haben wir dann, ich glaube, 20 Minuten gemacht insgesamt. Mit weiterem Fokus auf im Sitzen. Er ist gesessen, hatte das Handtuch da und hatte dann nach hinten oben schauen sollen. Und zwar war dann seine weitere zweite Aufgabe, dass er schaut, wie weit er kommt, also was er nach hinten oben von der Decke sieht. Und ist dann immer weiter nach hinten, hat dann immer weiter nach hinten gehen sollen. Und es hat mega gut funktioniert. Und er war total happy, hat so gesagt, oh ja, jetzt merkt er es schon ein bisschen. Aber kein Wunder, wenn man 20 Minuten lang die gleiche Bewegung macht, dann darf auch mal was wehtun. Vor allem, wenn das schon länger nicht mehr so war. Aber ich glaube, das hat ihm viel Angst genommen vor der Bewegung. Und er hat auch gesagt, ja, das macht er unbedingt. Ich habe ihn seitdem leider nicht mehr gesehen, von dem her weiß ich nicht, was daraus geworden ist. Aber
ja, es liegt jetzt auf dem OP-Tisch.
wahrscheinlich. Der Schnitt.
Ja. Ich nutze dafür das total gern einen Ball. Also auch um so einen Reiz von außen drauf zu kriegen. Ja. Sowohl als einfach als Wurfgeschoss, also er soll den Ball fangen und muss nachschauen, aber eben auch ähnlich wie du das Handtuch, dass er sich hinten abstützt und dann dagegen drückt. Das geht mit einem Ball auch ziemlich cool. Also da geht so einiges und es ist immer wieder cool zu sehen, wie die Leute reagieren.
Bei mir bekommen die Patienten eigentlich nur Hantelscheiben zwischen die Zähne und müssen dann mit dem Kopf bewegen.
Nur die 20er.
An einem Seil. Nein. Also die älteren Patienten natürlich nicht. Dass da noch die Prothese rausfliegt.
Es gibt doch einen eingeborenen Stamm, die solche Teller hier in den Lippen haben. Das würde ja auch mit einer Hantelscheibe gehen.
Ja, voll.
Das würde gehen, ja.
Wer für die HWS, Alter, eine Hantelscheibe zwischen die Zähne.
Lustige Idee.
Ne? Ja gut, momentan mit Mundschutz eher, auch was die Hygiene angeht, nicht unbedingt so. Aber so als Training für die HWS ist das schon.
Da gibt es ja vom... aus welchem Sport gab es denn diese Sachen? War das vom Boxen oder aus irgendwelchen anderen Kampfsportarten? Da gab es sowas wie einen Lederhelm, an dem mit einer Kette irgendwie ein Gewicht oder mit zwei Ketten, die von hier runtergingen, ein Gewicht am Hals hing und die dann wirklich Kopf hoch, Kopf hoch, Kopf hoch, links, rechts, all diese Sachen machen sollen. Das ist mir nur daher bekannt.
Ja.
Und ich habe es mal in einer ehemaligen Arbeitsstelle gehabt, da gab es Footballhelme. Das kennst du vielleicht auch. Obendrauf ein Pinökel, so im Durchmesser. Pinökel. Ja, ein Pinökel. Ein umgebauter Footballhelm mit einer Hantelaufnahme obendrauf.
Hantelaufnahme finde ich schöner.
Also mit Hantelscheibenaufnahme obendrauf. Und die wurde dann festgemacht und mit dem Helm durften dann verschiedene Bewegungen gemacht werden. Das ist schon echt eine krasse Sache gewesen.
Kenne ich nur das Wort nicht, oder?
Ich auch nicht.
Pinökel.
Okay, bitte mal in die Kommentare. Wer kennt das Wort Pinökel? Das ist ein Pinökel. Ich frage mich das gerade selber, wieso ich das Wort benutzt habe. Pinökel, was ist denn das? Schreibt uns mal, was ist das?
Ich kenne nur Pinocchio.
Ja, das kommt von da. Pinocchio hat das ja vorne.
Wahrscheinlich.
Also eine Hantelscheibenaufnahme.
Genau.
Ich habe ja hier...
Ha! Da, Birgit Wellendorf, meine Tante. Sie kennt das Wort.
Hier oben wäre quasi das Pinökel.
Ganz genau.
Also die Scheibenaufnahme. Das Wort werde ich nicht mehr vergessen.
Pinökel. Das kanntest du nicht.
Aber schön. Wieder was gelernt.
Jungs, ich habe mal eine Frage. Ich habe in den Kommentaren die Frage von Stefanie Liegfeld gesehen. An der Stelle, Stefanie, da ist wirklich immer nur Wasser drin, außer heute. Heute ist da mal sowas drin gewesen. Ein Apfel-Karottensaft. Nicht immer nur Kaffee. Kaffee ist immer in einer kleinen Tasse drin. Steffi hat in die Kommentare reingeschrieben, nur mal angenommen, ich kriege den Kopf jetzt nicht nach rechts oder links bewegt. Hatte ich schon öfter. Schuld sind meist falsche Schlafpositionen. Dann ist das doch eigentlich auch eine Verspannung, oder? Oder ist das nur Einbildung? Ich meine, ich finde die Triggerpunkte mit den Händen inzwischen allein und kann selbst gegensteuern. Also Frage ist, sind es falsche Schlafpositionen? Und ist es dann eine Verspannung oder ist es Einbildung? Jonas.
Einbildung.
Okay.
Ich antworte,
Frage beantwortet.
Ganz eindeutig.
Im Ernst, ich glaube, man könnte auf die Frage mit Nein antworten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... es sind sehr viele Fragen in einer. Weder noch. Also es kann natürlich sein, dass du für eine Schlafposition zusätzlich sensibilisiert bist, dass auf eine Schlafposition dein Körper ganz besonders reagiert. Bei Verspannungen ist allerdings schon auch typisch, dass so eine lange, auch eine lange entspannte Haltung dazu führen kann, dass ein Problem auftritt. Also das heißt, alleine, dass du selten die Position wechselst in der Nacht, kann dann schon das Problem befeuern. Gerade wenn das auch am Tag vielleicht passiert. Einbildung ist es in dem Sinne sicher nicht. Ich meine, klar, alles, was wir wahrnehmen, ist je nach Definition irgendwie sowas wie eine Einbildung, aber das heißt trotzdem nicht, dass es was Erfundenes ist. Genau, also es ist mit Sicherheit real.
Ja.
Es ist gut, wenn du eine Möglichkeit gefunden hast, über Triggerpunkte das Ganze selbst zu lösen. Das zeigt, es lässt sich auch beeinflussen. Wichtig wäre dann halt rauszufinden, ob es für dich eine Möglichkeit gibt, selbst die Spannung positiv zu beeinflussen, beziehungsweise deine Sensibilität dafür zu beeinflussen. Also es kann sein, dass du für hohe Spannung sensibel bist. Es kann auch sein, dass du für niedrige Spannung sensibel bist, beziehungsweise allgemein für alles, was hier so mechanisch oder auch chemisch passiert. Daran solltest du dann allerdings auch gezielt, ich glaube, du bist bei Stefan, auch arbeiten. Es ist ganz wichtig, das nicht zu übersehen, dass immer verschiedene Dinge reinspielen. Und dass du aber der Herr über die Dinge bist. Das heißt,
ganz genau.
Du hast die Kontrolle und die hast du offensichtlich schon, weil du, wenn du Punkte suchst, auch selbst das Ganze schon in den Griff bekommen kannst. Das ist der Beweis schon mal, dass du es auf jeden Fall irgendwie lindern kannst und damit hast du den Fuß schon in der Tür. Jetzt musst du sie noch aufkriegen, aber daran lässt sich ja noch arbeiten.
Ja, finde ich gut. Was ich jetzt hier gerade schon wieder festgestellt habe, es geht offensichtlich bei Verspannungen häufig um Triggerpunkte. Und ich frage mich, ob wir nicht da in einer weiteren Folge mal tatsächlich extra über Triggerpunkte uns unterhalten sollten. Weil das, glaube ich, ein Phänomen an sich da ist. Und jetzt hat, um nochmal abschließend einfach zu dem Thema, dem riesigen Thema eigentlich Verspannungen zurückzukommen. Würde mich sehr interessieren, was ihr denn von heute am meisten mitgenommen habt.
Jonas, ganz kurz. Oder anders, ich frage mal nochmal Chris. Chris hat nämlich eine Aufgabe bekommen. Chris, wenn du jetzt einmal das Thema Verspannungen und die Inhalte, die wir heute so hatten, mal nochmal ganz kurz so drüber nachdenkst. Was wären so die 5 Kernpunkte, die dir bei dem Thema Verspannungen einfallen?
Der absolute Kernpunkt. Der absolute Kernpunkt, der mir als erstes einfällt, ist Pinökel. Nein, im Ernst. Zum Thema Verspannungen, also was ich extrem wichtig finde, ist diese Erkenntnis, dass gefühlte Verspannung nicht gleichzusetzen ist mit echter Verspannung. Punkt 1. Also subjektive Verspannung und objektive Verspannung sind zwei verschiedene Dinge. Gefühl. Damit auch. Ja. Punkt 2. Jemand, der Verspannungen hat, muss nicht zwangsweise Schmerzen haben. Genauso auch andersrum. Jemand, der keine Verspannung hat, kann Schmerzen haben. Schließt sich ja irgendwo der Kreis auch zu Punkt 1, aber hier geht es dann speziell noch um das Thema Schmerz. Verspannung hat viel mit Schutz zu tun. Also das heißt, es kann sein, dass ein erhöhter Tonus auch deswegen da ist, vielleicht auch nur bei bestimmten Bewegungen, weil sich der Mensch schützen will. Vielleicht auch einfach vor dem Schmerz, aber eben auch möglicherweise vor einem Schaden. Was ich noch ganz wichtig finde, ist, das haben wir jetzt so explizit nicht genannt, aber ich möchte es hier aufführen. Spannung im Muskel entsteht nicht einfach durch irgendeine magische Kraft von außen. Wir bestimmen die Spannung im Muskel. Ich bestimme selber, wie stark meine Schultern gerade angespannt sind und mein Nacken. Das heißt, wenn ich die Stärke anspannen will, dann kann ich das machen. Aber ich kann eben auch nachlassen. Ich kann locker lassen. Ich für meinen Teil muss das häufiger bewusst machen. Das ist halt so, das habe ich so drin. Ich neige dazu, relativ lang auch mal so eine Grundanspannung zu haben. Das weiß ich, deswegen gebe ich mir manchmal selber so einen gewissen Ausgleich in Form von gezieltem Training oder auch in der Form, dass ich, wenn ich es bemerke, auch mal bewusst locker lasse. Wir sind selber der Herr über unsere Muskelspannung. Das waren jetzt 4 Punkte. Naja, dann bleiben wir halt bei Pinökel als 5. Den nehmen wir mit. Aber nur im übertragenen Sinne. Stefan hat es ja in dem Zusammenhang gemeint, dass es den Hebel bzw. das Gewicht erhöht, der auf der HWS in dem Fall lastet. Wir können die Spannung langfristig über Training sehr positiv beeinflussen. Unsere Muskeln sind dann besser einsatzbereit, können im Fall der Fälle besser reagieren, uns damit auch besser tatsächlich schützen, was auch dazu führt, dass sie insgesamt nicht ständig unter so einer gewissen vorahnenden, ängstlichen Spannung bleiben müssen.
Also genau.
Wir können auch langfristig einen positiven Effekt drauf haben, ohne dass wir bewusst Spannung ändern müssen.
Ja. Danke für deine Zusammenfassung.
Pinökel, gerne.
Ich würde sagen, da kann man echt wenig noch hinzufügen. Das ist dir sehr gut
gelungen. Treffend.
War treffend.
Also von mir ganz kurz einmal nochmal Danke an Tine Sattler. Ein Pinökel ist ein Pömpelding, hat sie geschrieben. Und nochmal an Christina Manassis, dass ihr beide mir, und Philipp Hück auch, und wie gesagt meine Tante, dass ihr jetzt einmal unterstrichen habt, dass ich mir das Wort nicht ausgedacht habe. Danke.
Diese Gruppe ist nicht repräsentativ.
Also gibt es das Wort immer noch nicht. Aber ich muss jetzt beweisen, dass es sich gibt, so rum.
Verdammt. Ich schätze, ab 2 unabhängigen Personen, die das bestätigen, gibt es das wohl. Super.
Glück gehabt.
Jo, hat mir total Spaß gemacht. Ich merke, dass ich immer lockerer werde bei diesen Sessions. Ich habe auch das Gefühl, das geht euch beiden so.
Absolut.
Dadurch steigt auch der Spaßfaktor. Ich hoffe, es macht auch nach wie vor Spaß, sich das anzugucken, was wir hier so zu erzählen haben. Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie viele Leute das doch interessiert. Freut mich gigantisch, dass das immer wieder solchen Anklang findet. Nicht nur hier live auf Facebook, sondern eben auch bei den Leuten, die sich es auf den gängigen Plattformen für Podcasts anhören. Also wie gesagt, wir sind auch auf Spotify, auch auf YouTube damit zu finden. Da wird auch der Content immer noch mehr werden. Das heißt, es wird auch langsam immer mehr Dinge geben, die ihr nicht als Livestream seht. Es lohnt sich also für euch, wenn ihr euch irgendwo den Podcast auch mal vielleicht abonniert, beziehungsweise auch auf YouTube mal reinguckt. Wir freuen uns natürlich immer über jedes Abo, über jedes Like. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr mögt. Das wäre total klasse. Ansonsten hat es mich echt gefreut. Männer, wir sehen uns auf diesem Wege in 2 Wochen wieder. Und ich hoffe natürlich auch, ihr vor den Endgeräten seid wieder dabei. Und ich würde sagen, Jonas möchte das letzte Wort haben. Du bekommst es auch.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Ciao, servus.
Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.